Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
Episode 61 vom 28.07.2023. Für euch am Mikrofon Metal Hammer Chefredakteur Sebastian Kessler sowie
Katrin Riedel aus der Metal Hammer Redaktion. Guten Tag.
Wir haben für euch wieder die spannendsten Meldungen der Metal-Welt, die wichtigsten Alben der nächsten zwei Wochen sowie ein spannendes Gesprächsthema. Und zwar geht es diesmal, Katrin, um
das Wacken Metal Battle, das wir demnächst live und in Farbe auf dem Wacken Open Air erleben dürfen.
Was auch einer der Gründe ist, warum dies die letzte Episode vor einer kurzen Sommerpause ist, in die wir uns festivalbedingt verabschieden. Aber bevor es soweit ist, starten wir erstmal rein in das, was uns diese Tage bewegt.
Back in Black, das Metal Update.
Und das sind ausnahmsweise mal nicht der Eurovision Song Contest, der kommt heute, glaube ich, gar nicht zur Sprache. Vielleicht ein Novum in dieser Ausgabe des Metal Hammer Podcasts, sondern die mächtigen Metallica.
Ja, ich habe es nicht ganz verstanden. Also es gibt online irgend so eine Art Fragebogen für Fans, weil eine Band-Doku gedreht werden soll über Superfans. Ich bin mir jetzt allerdings gar nicht mehr so sicher, ob diese von Metallica selbst eigentlich stammt, weil das Ganze wird zwar von diversen News-Seiten, Clickbait-Seiten wie metalhammer.de wiedergekäut, von Blabbermouth geklaut etc., aber auf der Metallica-Seite findet man lustigerweise gar nichts dazu und auch auf der Seite von dem angeblichen Absender Mercury Studios, die so für Bandbiografien verantwortlich sind, finde ich überhaupt nichts. Also keine Ahnung, vielleicht ist es ein Fake, ich weiß es nicht.
Ich finde es auch ein bisschen dubios. Die Mercury Studios gehören irgendwie jetzt Universal, der Plattenfirma von Metallica. Und auf Udiscover, was wiederum die News-Website von Universal ist, findet sich auch eine Meldung dazu, wo aber auch nur verwiesen wird auf der Casting Director von dieser Filmfirma, soll etwas gesagt haben in einer Facebook-Gruppe, aber die ist wiederum gesperrt und nur für Mitglieder zugänglich. Das heißt, so richtig eine Quelle und Infos dafür hat man komischerweise nicht.
Ja, also wenn ihr eure Daten online irgendwo eingeben wollt und vielleicht hofft, dass euch Metallica zurückschreiben, macht das mal, ladet auch Videos dazu hoch und zeigt euch in euren Metallica-Momenten, wo das alles hingeht, vollkommen unklar, viel Spaß dabei.
Wirklich obskur, ist ein verrückter Milliardär dahinter, Daten, Fotos und Videos von Metallica-Fans zu sammeln, um dann sein eigenes Metallica-Supernetzwerk aufzubauen?
Das ist bestimmt Dave Mustaine, der dahinter steckt.
Oder das.
Das ist eine Brandbriefe. Nein, keine Ahnung, ich finde das nur obskur, dass man soll wirklich alle möglichen Daten angeben, Telefonnummer, E-Mail, Alter, Wohnort quasi noch und dann irgendwelche obskuren Fragen beantworten. How much do you like Metallica? Wait, there are other bands? Fragezeichen. So, hä, was soll das? Und irgendwelche absurden Sachen noch. Das kommt mir alles sehr unseriös vor.
Was war das Wildeste, was du gemacht hast, während du Metallica gehört hast, wurde zum Beispiel gefragt.
Ja, bist du Hirnchirurg und hast schon mal während einer OP Metallica gehört? So, ja, genau. Also viel Spaß beim Mitmachen. Vielleicht werden wir auch in den nächsten Tagen was von Metallica offiziell dazu erfahren. Vielleicht,
das war eine Warnung.
Wäre das schön, wenn die Band dann diesen Aufruf, wenn es ein ernst gemeinter Aufruf ist, auch teilen könnte oder zumindest darauf aufmerksam machen könnte. Ja, bis dahin würde ich persönlich jetzt nicht mitmachen, aber wünsche allen, die das tun wollen, viel Spaß dabei.
Viel Erfolg dabei. Lasst euch nicht von Elon Musk oder sonst irgendjemandem entführen, wenn es geht. Außerdem gibt es Meldungen aus dem Krankenlager und zwar durchweg gute Stand jetzt. Und zwar hat der ehemalige Iron Maiden-Sänger Blaze Bayley sich nach seiner Bypass-Operation zu Wort gemeldet. Wir erinnern uns, im Frühjahr hatte er einen Herzinfarkt und musste kurzfristig operiert werden. Mittlerweile hat er sich einigermaßen davon erholt und konnte ein Interview geben. Er selber sagt, er fühlt sich sehr gut. Er beginnt diese Tage mit seiner Physiotherapie. Es ist soweit gut gelaufen. Er war aber so geschwächt, dass er zwischendurch nichts heben konnte, was schwerer ist als eine Tüte Milch. Und meint auch, er hat die ganze Sache nur überlebt, weil er diesen Herzinfarkt zu Hause bekommen hat und das Krankenhaus nur 5 Minuten entfernt war, wenn er gerade auf Tour gewesen wäre und im Eurotunnel gesteckt hätte oder auf der Autobahn oder sonst wo. dann hätte das für ihn tödlich ausgehen können. Das haben auch seine Ärzte gesagt. Wenn es 10 Minuten länger gedauert hätte, wäre er jetzt wohl nicht mehr hier. Ist er aber, er erholt sich und steht dann hoffentlich bald wieder auf der Bühne. Wer ihn schon mal gesehen hat mit seiner Solo-Show, natürlich in deutlich kleinerem Rahmen, muss auch ein Herz für ihn haben. Auf jeden Fall macht das nämlich echt mit sehr viel Inbrunst und sehr viel Herzlichkeit.
Gute Besserung an dieser Stelle.
Gute Besserung auch an Ozzy Osbourne, der sich ebenfalls zu Wort meldete, und zwar nach der Absage des Powertrip-Festivals. Wir erinnern uns, vor ein paar Ausgaben des Metalhammer-Podcasts hat noch Tony Iommi gesagt, er hat die Anfrage des Powertrip-Festivals abgelehnt, dass Black Sabbath dort wieder spielen, weil er meinte, Ozzy sei noch nicht fit und er konnte nicht sicher sagen, wie es überhaupt allen geht. Ozzy Osbourne hingegen hat das Powertrip-Festival zugesagt, musste jetzt aber absagen, weil sein Körper eben noch nicht mitmacht. Jetzt hat er sich nochmal zu Wort gemeldet und erklärt, dass er geistig voll auf der Höhe ist, sich durchkämpft, eigentlich super gerne spielen würde, aber eben der Körper noch Nein sagt. Zum Beispiel hatte er Blutklümpchen in den Beinen, die er sich herausfiltern hat lassen. Er hatte einen Filter in der Arterie und diesen Filter jetzt kürzlich entfernen lassen, was auch wieder ein Schritt nach vorne ist und hoffentlich und vielleicht bald wieder auf die Bühne. Große Tour von Ozzy erwarten wir nicht mehr, aber dass er sich nochmal zusammenrauft und für einzelne Shows auf der Bühne steht, ist nach wie vor zu hoffen, ob solo oder vielleicht sogar mit Black Sabbath.
Soll aber bitte nicht sein Leben dafür aufs Spiel setzen, das wäre es nicht wert.
Das ist es auf keinen Fall wert. Und wie Ozzy auch selber sagt, er macht das nur, wenn er sich sicher sein kann, dass die Show auch gut wird. Was aktuell gut wird, hören wir uns jetzt an.
Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
Ich muss ja zugeben, dass ich heute alles eher mittelprächtig finde. Also mal ganz im Ernst. Ja, die Alben vom 28. Juli. Wir beginnen gleich mal mit Chris Boldendahl, der mal wieder etwas Neues am Start hat. Zuletzt gab es ja jede Menge Stoff aus dieser Richtung. Gravedigger waren zuletzt wirklich umtriebig mit allein 5 Studioalben in den letzten 10 Jahren. Dazu kam dann 2021 das Projekt Hellrider, das so ein bisschen, glaube ich, in Motorhead-Richtung ging, wenn ich mich da recht erinnere. Man fragt sich also schon, warum jetzt nochmal eine neue Spielwiese her musste. Auffällig ist dabei allerdings, dass bei Steelhammer Gitarrist Axel Ritt nicht von der Partie ist. Stattdessen hat Chris Boldendahl hier mit den beiden früheren Orden Ogen-Mitgliedern Tobias Kersting und Lars Schneider sowie Patrick Klose von Iron Savior gearbeitet. Das erklärt womöglich auch die Stilistik des Debüts. Reborn in Flames beinhaltet so kernigen Heavy Metal mit schönen Dampframmen-Riffs und aber auch eben ein paar Power-Metal-Akzenten. Das Ganze erinnert nicht zuletzt stimmlich natürlich durchaus an Gravedigger, kommt über weite Strecken aber doch ziemlich flott bis sogar regelrecht stürmisch daher, ballert echt ganz gut. Verhaltenere Nummern wie beispielsweise Gods of Steel, Let the Evil Rise oder auch Out of the Ruins dienen da so ein bisschen als Atempause. Davon abgesehen legen die da also wirklich ein ganz erstaunliches Tempo vor, finde ich. Wie so oft halte ich auch fest, dass die Anmutung weniger filigran, sondern eher so ein bisschen grobschlächtig daherkommt und man natürlich mit Boldendahls tiefer, charakteristischer Stimme klarkommen muss. Erwähnenswert ist da noch die am Ende stehende Coverversion von Bats Are Burning von Midnight Oil, die ja tiefgestimmt, erdiger und daher auch leider ein bisschen weniger hymnisch als das Original klingt. Ob Steelhammer jetzt einen wirklichen Mehrwert zu Gravedigger bietet, da wage ich noch zu zweifeln. Am Ende würde ich das Album nämlich doch hauptsächlich wieder Gravedigger-Fans empfehlen.
Ja, das auf jeden Fall. Gerade Bats Are Burning finde ich gar nicht so gelungen auch.
Ja, das habe ich versucht, elegant zu umschreiben.
Dafür, dass der Song halt echt gut ist, ist das eine relativ kraftlose Version, irgendwie komischerweise. Aber ich will auch das Album deshalb nicht schlecht reden und überhaupt großen Respekt vor Chris Boldendahl und allem, was er tut. Ich habe ja auch eine frühe Liebe für Gravedigger und obwohl da jetzt auch nicht jedes Album top ist, leistet er super Heavy-Metal-Arbeit und ja, wie du sagtest, auch das Projekt klingt jetzt nicht so viel anders als Gravedigger. Das ist schon alles in dem gleichen Fluss so ungefähr. Finde es ein bisschen düsterer, ein bisschen heftiger, weil es irgendwie so, ja, so eine Art Projekt ist, klingt es für mich auch so ein kleines bisschen klinischer, sowohl in Sachen Aufnahme, Produktion, aber das kann auch Einbildung sein tatsächlich. Ich finde es ganz gelungen, es sind gute Songs drauf, ein paar Egale auch, die nicht so richtig auf den Punkt kommen, aber insgesamt ein positiver Gesamteindruck und deutlich stärker als seine Motorhead-Hommage. Wie hieß sie? Was ist
Hellrider.
Hellrider. Fand ich tatsächlich nicht so gelungen. Das war mir ein bisschen zu schluffig, aber mit Steelhammer kann man durchaus seinen Spaß haben zwischen zwei Gravedigger-Alben. Womit man auch seinen Spaß haben kann, ist das neue Album von Girls' School. Ich bin mir gar nicht sicher, wie man es richtig aussprechen soll. What the 45? Fragezeichen? Wohl irgendwie so. WTF 45? Fragezeichen. Wird es geschrieben? Es ist das erste neue Album seit 8 Jahren. Das 14. Album in 45 Bandjahren.
Ganz schön wenig eigentlich.
Ganz schön wenig eigentlich. Sie lassen sich gerne mal Zeit, was eine gute Sache ist. Und ja, was habe ich von dem Album erwartet? Durchschnittlichen bis vielleicht ein bisschen drögen Heavy Rock von einer Band, die sich dadurch auszeichnet, dass sie schon lange dabei ist, mit Frauen besetzt ist und mal mit Lemmy befreundet war. Ich wurde sehr positiv überrascht. Das ist ein starkes Heavy- und Hard Rock-Album, das auch nochmal deutlich härter ist als das letzte. Da sind richtig gute Nummern drauf. Is It What It Is zum Beispiel und Are You Ready sind energetische Banger. Cold Dark Heart ist ein bisschen düsterer, fast mystisch. Bump in the Night und It's a Mess und Up to No Good sind so freche Rocker. Believing in You ist ganz cool und da hat mir vor allem gefallen, dass das Hauptriff irgendwie so ein Bastard ist aus Kashmir von Led Zeppelin und dem Riff von Back in Black. Das fand ich irgendwie ganz lustig. Ich weiß nicht, ob so gemeint ist, aber mich hat das an eine Mischung aus diesen beiden Songs, ein kleines Mashup irgendwie erinnert. Gibt auch ein paar egalere Nummern wie Barmy Army und Invisible Killer, glaube ich, fand ich auch so in eher seichteren Gewässern unterwegs. Die sind mir so ein bisschen gemächlich rockend und eher unauffällig auf einem über weite Strecken eben doch eher krachigen Album. Am Ende schließt das Album auch noch mit Born to Raise Hell einen Kreis, wiederum zu Lemmy mit seriösen Gastmusikern. Phil Campbell ist dabei, spielt Gitarre, Biff Bifford singt mit und Duff McKagan von Guns N' Roses spielt Bass. Das ist alles sehr cool. Es ist kein Überalbum, aber es ist überraschend spaßig, regelrecht jugendlich, energetisch und frisch. Oft gar nicht so weit weg von Hailstorm, fand ich. Und lebendiger irgendwie als zum Beispiel das letzte AC/DC-Album. Also Girls' School, What the 45? Kann man sich geben.
Ich war zunächst auch überrascht. It Is What It Is ist tatsächlich ein richtig guter, schön energetischer Einstieg. Also da ist ihnen richtig was gelungen. Bump in the Night macht dann auch noch ordentlich Alarm. Im Verlauf des Werks wird es für mich dann allerdings schon ein bisschen standardisiert und erwartbar. Insbesondere auch so textlich thematisch. Also Invisible Killer ist ja so eine Art Pandemielied. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie Finde ich jetzt nicht so packend.
Sehr Holzhammer, ja.
Ja, Stücke wie Are You Ready und Party sind irgendwie aussagelos bis egal. Interessant wird es dann wieder am Ende des Albums tatsächlich mit diesem Motorhead-Cover, also Born to Raise Hell. Ganz stimmungsvoll und auch vermutlich halt genau das, was Girls' School-Fans, die ja oft auch Motorhead-Fans sind, hören ja, wollen.
Die werden da schön mit abgeholt.
Ja, also ordentliches Girls' School-Album bringt mich persönlich jetzt aber nicht zum Ausrasten.
Vielleicht rastest du nächste Woche am 4.8. mehr aus.
Ja, auch so semi. Wir kommen zum 4. August und wenden uns da zunächst mal der Band Mammoth WVH zu. WVH ist bekanntlich das Kürzel für Wolfgang Van Halen. Dahinter verbirgt sich der Sohn von Gitarrenlegende Eddie Van Halen. Der 1991 geborene Wolfgang stand in Van Halens Spätphase bereits live mit ihnen auf der Bühne. Wirkte auch am letzten Studioalbum der Band mit. Später spielte er dann in der Solo-Band von Mark Tremonti, den man von Alter Bridge als Gitarrist kennt. 2021 erschien dann Wolfies erstes Soloalbum unter dem Banner Mammoth Wolfgang Van Halen. Und an dem hatte er auch schon in den Jahren vor dem Tod seines Vaters gearbeitet, sich offenbar auch mit ihm darüber ausgetauscht. Der Name Mammoth geht übrigens auf eine frühe Version von Van Halen zurück. Die hieß nämlich Anfang der 70er. Wohl tatsächlich mal Mammoth.
Partywissen.
Zurück zu diesem Album. Also Mammoth 2 ist das zweite Werk des Künstlers, der übrigens alles darauf erneut selbst geschrieben und eingespielt hat, was ich schon ziemlich beachtlich finde.
Durchaus.
Er kann aber nicht nur das, sondern beweist auch erneut ein Händchen für Songwriting und für Strukturen. was sich in wirklich stimmigen, krachigen Songs niederschlägt. Musikalisch bewegt sich das Album in den Bereichen ja Hard- und Alternative Rock bzw. Metal. Stücke wie Another Celebration at the End of the World klingen zackig energetisch, laufen gut rein, reißen teilweise sogar richtig mit. Außerdem brät und ballert die Gitarre selbst in den Nummern, die so ein bisschen auf Rockradio getrimmt sind, wirklich sehr schön dominant. Take a Bow ist beispielsweise eines der härteren Stücke. Stimmlich gefällt mir das Ganze auch ziemlich gut. Erinnert mich an Alter Bridge, manchmal auch ein bisschen an Dredge, lustigerweise, zum Beispiel in Miles Above Me. Insgesamt bietet Mammoth 2 eine wirklich gute Mischung aus Härte und Eingängigkeit, aus Riffs und Stimme, Metal und Grunge. Überraschend vielseitig, modern produziert und insgesamt einfach irgendwie von richtig überzeugender Musikalität. Also ein echt gutes Album zu empfehlen, vermutlich insbesondere Fans von Alter Bridge und allem, was in diese Richtung geht.
Ja, genau. Und das ist genau das, weshalb ich nicht so hundertprozentig mich für das Album begeistern kann. Es ist mir zu US-Rock-Alternative-Radio-mäßig. Das ist so das, womit ich nicht so richtig warm werde einfach. Es ist trotzdem ein sehr, sehr gutes Album. Es ist super gemacht. Wolfgang von Halen, super Typ, mega sympathisch, auch auf der Bühne. Ich habe auch größten Respekt davor, dass er das Projekt eben nicht Mammoth Wolfgang von Halen genannt hat oder sonst irgendwie mit seinem Namen kokettiert, sondern...
Doch, hat er doch. Das heißt genauso.
WVH, der hat es schon ein bisschen versteckt. Also ich finde, er könnte das Ganze durchaus dreckiger spielen, seine Herkunft, und macht das alles irgendwie auf sehr sympathische Art und Weise. Alles super geschrieben, super produziert, super arrangiert. Auf diesem Album ein bisschen grunchiger als auf dem ersten, glaube ich noch. Ich fand auch viel Soundgarden, Foo Fighters irgendwie kommt für mich auch durch. Das ist alles cool. Das reißt mich selber jetzt nicht so mega mit, aber es ist durchaus sympathisch und macht Spaß. Bei so ein paar Stellen dachte ich mir so, boah, jetzt kracht der Song aber gleich nach der nächsten Wendung voll los und dann ist er doch nur irgendwie zu brav. Das finde ich dann immer so ein bisschen schade, aber es funktioniert für das, was es sein soll, sehr, sehr gut. Ebenso funktioniert für das, was es sein soll, sehr, sehr gut das nächste Album, und zwar Shades of Sorrow von Krypta. Es ist das zweite Album der Band um Fernanda Lira und Luana D'Ametto von Nervosa. 2019 wurde die Band gegründet, nachdem die beiden eben bei Nervosa raus sind, und genau, ist jetzt, wie gesagt, das zweite Album. Im Gegensatz zu Nervosa, die sehr thrashig unterwegs sind, gibt es hier Death Metal auf die Mütze. Ziemlich brutal. Brutaler Gesang vor allem, tierisch tief, aber auch ja, tierisch keifende Screams. Mich erinnert das irgendwie so ein bisschen an Carnifex, auch wenn das musikalisch sonst ziemlich wenig damit zu tun hat. Hier gibt es nämlich einfach Death Metal alter Schule geboten. Mit melodischen Einsprengseln immer mal wieder, aber einigermaßen dezent. Zum Beispiel in Dark Clouds, wenn auch mal kurze Clean-Gitarren-Momente vorkommen oder es retardierende Momente gibt, wo kurz der Fuß vom Gas genommen wird, um danach nochmal Anlauf zu nehmen. Das ist alles schön blutrünstig und brutal, aber auch technisch, so dass Fans von Cannibal Corpse ihren Spaß daran haben werden, aber auch alte Death scheinen für mich immer wieder durch. Zum Beispiel auch in einem Song wie Poisonous Apathy mit vordergründig dickem Basslauf, mit einem Refrain, der sich richtig gehend melodisch öffnet sogar. Sehr stark fand ich auch Stronghold, weil das einerseits ultra fies ist, aber dann mit einer Leadgitarre, die unfassbare Melodien spielt, irgendwie auf einmal überrascht. Solche Elemente hätte ich mir ein bisschen öfter und ein bisschen mehr herausgearbeitet, vielleicht sogar gewünscht, weil mir persönlich ist das Album ein bisschen zu krachig, stumpf und hätte für mich ein bisschen, naja, eben ausgearbeiteter durchaus sein können, um auf Albumlänge irgendwie seine Dynamik und Spannung noch weiter oben zu halten. Aber zu gewissem Grad ist das Geschmackssache, weil was Krypta da machen, ist verdammt kompetenter, roher, dabei technisch versierter Death Metal, der auch ohne Frauenbonus funktioniert. Und ehrlicherweise im Soundcheck der aktuellen Ausgabe, ich habe 4 Punkte gezückt. Jetzt beim nochmaligen und mit etwas mehr Ruhe reinhören, 0,5 bis 1 Punkt mehr, hätte man durchaus auch meinerseits zücken dürfen. Ich bitte um Entschuldigung und ziehe meinen Hut.
Das gleicht sich dann wieder aus. Ich habe auch 4 gegeben und ich hätte jetzt nach dem nochmaligen Hören sogar noch einen halben Punkt weniger gegeben,
ehrlich gesagt. Dann passt die Durchschnittsnote ja wieder.
Poisonous Empathy hattest du schon erwähnt. Das versucht sich in meinen Ohren sogar noch mit seinen Gitarrenmelodien so ein bisschen in Arch-Enemy-Regionen ranzutasten. Das ist so, also der Melodic Death Metal Approach so ein bisschen. Ja. Hinten raus gefällt mir Lord of Ruins noch ganz gut. Dark Clouds ist ja quasi der erste vollwertige Song nach dem Intro, das zieht so ganz zackig und furios ins Album hinein. Unter dem Strich muss ich aber festhalten, dass hier zwar jede Menge Aggression und Wut und ja auch irgendwie Passion zu spüren ist, das Ganze aber noch nicht so richtig in packende Songs überführt werden konnte. Mhm. Also alles klingt ziemlich ungeschliffen, ziemlich impulsiv. Ich vermisse aber sinnvolle, die Hörer wirklich mitnehmende Strukturen und so eine Art von Hitgefühl, das Death Metal ja durchaus beinhalten kann und auch sollte natürlich. Mag so eine Overground-Perspektive auf Death Metal sein, aber wenn da kein Song ist, dann ist da halt kein Song. Viele Songs haben auch wirklich gelungene Passagen, aber kein einziger hat für mich das Potenzial, mich gänzlich mitzureißen. Also es gibt immer wieder auch so regelrecht langwierige, sogar sperrige Phasen, in denen meine Aufmerksamkeit dann komplett wegdriftet. Was mich außerdem stört, ist der doch ziemlich oldschoolige Shepper-Sound, auch wenn das vermutlich sogar so gewollt ist. Unter dem Strich muss ich aber sagen, dass mich das Album sogar so ein bisschen enttäuscht. Live machen Krypta natürlich nicht zuletzt wegen Fernanda Liras irrem Stage-Acting wirklich Spaß, aber dass ich diese Platte daheim nochmal auflege, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Vielleicht höre ich mich aber auch noch rein, ich weiß es nicht. Fernanda Lira ist in jedem Fall eine wirklich coole Person, die uns tatsächlich auch in der Metalhammer-Redaktion in Berlin besucht hat, bevor sie mit Krypta einen Gig in Berlin gespielt hat. Bisschen Content für die Socials hat unser Kollege Tom Lubowski gesammelt. Das könnt ihr auf den Metalhammer-Online-Kanälen begutachten. Und hier hören wir Fernanda noch in einem kleinen Podcast-Gastauftritt.
Hey everyone, this is Fernanda, bassist and singer for Brazilian death metal band Krypta, and you're listening to Metal Hammer Podcast. Don't forget, Krypta is releasing a new album pretty much soon in August 4th, and it's called Shades of Sorrow, and I really hope you give it a listen and like it. Thank you so much. Have fun.
Sehr cool, dass sie da war und sie ist eine sehr coole Person. Und dafür, dass das ein ja doch ziemlich extremes Death-Metal-Album ist, kam es auch bei uns im Soundcheck dann ja ganz ordentlich an. Wenn du noch mal 0,5 Punkte runterpunktest und ich 0,5 Punkte hoch, dann bleibt beim Schnitt von 3,71 und Platz 15 in unserem aktuellen Soundcheck. Das ist für so ein Extremwerk durchaus in Ordnung.
Da möchte ich aber auch nochmal an unseren Soundcheck-Sieger Cataclysm verweisen, sowie an die Death Metal Nordlichter von Temple of Dread, die doch auch ziemlich weit oben gelandet sind.
Ja, also, Temple of Dread auf Platz 4.
Man hat es mit Death Metal nicht immer leicht, aber guter Death Metal setzt sich am Ende durch.
Songbeispiele aus allen Alben, über die wir heute gesprochen haben, findet ihr natürlich in unserer Playlist, der Metal Hammer Podcast Playlist auf Spotify. Den Link dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung und indem ihr auf Spotify danach sucht.
Und wenn ihr diesen Podcast hört, läuft in Wacken bereits der Endspurt des Festivalaufbaus. Bei Wacken denken wir natürlich alle an riesige Dimensionen, immer neue Rekorde, einen Overload an Programmen. Besonders schön finden wir allerdings, dass sich die Macher hinter den Kulissen nichtsdestotrotz ihren Sinn für kleinere Bands auch bewahrt haben. 2004 wurde das sogenannte Metal Battle ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um einen Wettbewerb für Nachwuchsbands aus aller Herren Länder. Am Wacken Mittwoch und Donnerstag könnt ihr vor Ort selbst Zeuge dieser Endausscheidung werden. Also da spielen auf der Wet- und Headbanger-Stage diverse Qualifikanten aus allen möglichen Ländern, insgesamt 30 Stück, vor einer Jury und am Ende wird ein Gesamtsieger gekürt. Aktuell verantwortlich für den Wettbewerb ist Sascha Jahn von ICS, der uns im folgenden Interview über die wichtigsten Details aufklärt. Und ich möchte ein bisschen noch vorausschicken, der Ton der Aufnahme ist leider nicht optimal. Das bitten wir zu entschuldigen.
Don't talk to strangers. Das Metal Hammer Podcast Interview.
Wir unterhalten uns heute mit Sascha Jahn vom Metal Battle von Wacken. Hallo Sascha.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Ja, kurz zu dir. Du bist ja selbst aktiver Musiker, hast eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann bei ICS absolviert und arbeitest bei Caesar Touring, wo du früher zumindest auch für das Festival Booking zuständig warst. Wie bist du denn zum Metal Battle gekommen und was genau machst du da aktuell?
Dazu gekommen bin ich dadurch, dass ich, ja, bevor ich beim Wacken überhaupt angefangen hatte zu arbeiten, bin ich das erste Mal in Kontakt gekommen mit dem Metal Battle durch meinen Kollegen, der praktisch den Metal Battle erfunden hatte. Den kannte ich halt darüber, dass ich halt selbst auch Musiker bin. Und beim Metal Battle ist es halt so, dass da immer eine Jury dabei ist, die die Auswahl dann trifft und auf den Konzerten halt auch den Gewinner kürt. Und dadurch bin ich dann das erste Mal, ich glaube, das war so 2009, mit bei der Jury beim Metal Battle dabei gewesen. Ja, als ich dann später angefangen hatte, fürs Wacken zu arbeiten, habe ich dann halt auch als eins meiner Projekte dann den Metal Battle mit übernommen.
Alles klar. Wie sieht da aktuell so dein Job aus? Also was machst du da genau?
Ich bin sozusagen das Headquarter vom Metal Battle. Also wir sind insgesamt jetzt in 73 Ländern, hatte ich letztens durchgezählt. Und wir arbeiten in jedem Land mit örtlichen Veranstaltern, die sich praktisch in Zusammenarbeit mit uns ihren Metal Battle in ihrem Land, ja, durchführen. Und wie gesagt, halt in Zusammenarbeit mit uns ist es dann halt so, dass ich mit jedem einzelnen örtlichen Veranstalter in den Ländern in ständigem Kontakt bin und die Planung der einzelnen Metal Battles dann mit denen zusammen mache. Ja.
Du hattest ja auch schon gesagt, also das Metal Battle wurde von deinem Kollegen Enno Heimann ins Leben gerufen. Das war 2004. Welche Idee oder Motivation steckt denn grundsätzlich hinter diesem Wettbewerb? Warum gibt es das Metal Battle?
Die Idee dahinter ist, dass für junge Bands ist es ja schwierig, eine Aufmerksamkeit zu kriegen oder halt auch allein Konzerte zu bekommen. Und wir möchten halt mit dem Metal Battle den Nachwuchsbands, jungen Bands die Möglichkeit geben, A, ja, Konzerte zu spielen, aber halt auch Aufmerksamkeit zu bekommen, international die Szene halt auch zu unterstützen, denen halt eine Plattform zu geben, die halt Aufmerksamkeit bekommt. Ja, und den daher der Szene eine Unterstützung, eine Plattform zu geben.
Das ist ein sehr löbliches Unterfangen natürlich. Das können wir nur unterstützen. Kommt ja auch sehr gut an da draußen. Kurz zum Prozedere. Also es gibt quasi diverse Qualifikationsrunden in den einzelnen teilnehmenden Ländern. Da gibt es dann Qualifikanten, die am Mittwoch und Donnerstag auf dem Wacken Open Air vor Publikum auftreten. In diesem Jahr sind das, glaube ich, 30 Bands. Und eine davon wird dann zum Gesamtsieger gekürt. Wie sind denn da die Jurys besetzt und was gibt es zu gewinnen?
Die Jury besteht aus über 40 Personen, weil jedes Land, das am Metal Battle teilnimmt, einen Juroren stellen. Natürlich können nicht immer alle, wir haben viele einen weiten Anreiseweg.
Ja, die Juroren sind am Mittwoch und Donnerstag, wenn das Finale stattfindet, schwer damit beschäftigt, sich jede Band anzugucken. Und am Ende gibt jeder Juror seine Wertung ab. Es ist bei uns so, dass wir die ersten fünf Bands mit
Preisen beschenken.
Für den ersten Preis sind 5.000 Euro von der Wacken Foundation. Plus Sachpreise wie zum Beispiel von Chapter, die Gitarren zur Verfügung stellen.
Ja,
oder Vision Spectrum, ob sie zum Beispiel dann die Gewinnerband mit einem kompletten Stage-Set ausstatten.
Genau. Der zweite Platz zum Beispiel bekommt dann 4.000 Euro von der Wacken Foundation. Plus halt die Sachpreise, der dritte Platz 3.000, der vierte Platz 2.000 und der fünfte Platz 1.000 Euro.
Das ist ja natürlich schon super und auch sehr attraktiv für viele Bands. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass es toll für die ist, dass sie halt wirklich auf dem Wacken auftreten und natürlich auch vor vielen internationalen Fans. Wie groß ist denn das Interesse vor Ort? Also wie seid ihr da mit dem Zuspruch zufrieden? Ich meine, gerade in Wacken ist natürlich auch viel geboten, spielt auch viel parallel. Wie seid ihr da zufrieden?
Auf jeden Fall sehr zufrieden, weil wenn man sich das jedes Jahr anguckt, was sich vor der Red- und Headbanger-Stage so tummelt an Fans, ist das schon immer sehr beeindruckend. Und die Bands sind selbst natürlich im Ausland begeistert, weil die ja bis zu 20.000 Menschen spielen. Was ja wirklich was sehr Besonderes ist. Und es wird halt super angenommen. Die Leute haben super, die Fans haben halt super Interesse daran, halt auch mal
eine Band aus der Karibik zu gucken, zum Beispiel, oder von den Philippinen. Also wir haben ja sehr, sehr viele, viele unterschiedliche Bands aus unterschiedlichen Ländern. Ne?
Ja, ist in jedem Fall immer was zu entdecken dabei. Uns ist aufgefallen, dass in diesem Jahr Deutschland gar nicht dabei ist. Warum denn nicht?
Generell gesagt, es ist halt so, wir haben 30 Slots jedes Jahr auf dem Wacken zur Verfügung. Aber wie gesagt, wir haben halt schon mehr Länder als Slots praktisch beim Finale, internationalen Finale. Was dann im Endeffekt bedeutet, dass immer mal ein Land pausieren muss. Und so durchmischt sich das dann immer mal. Und ja, und jedes Land trifft es ja nachher nochmal. Und in diesem Jahr ist Deutschland dazu verdonnert worden zu pausieren. Aber im nächsten Jahr geht es dann nur hierzulande wieder weiter.
Ja, okay. Ansonsten ist das ja quasi in erster Linie ein Wettbewerb zwischen konkurrierenden Bands. Sehen die Musiker, sehen die Bands das denn genauso? Oder wie ist da grundsätzlich so die Atmosphäre zwischen den Teilnehmenden?
Also das Metal ist halt eine große Party für die Zuschauer, aber halt auch für die Bands. Also die Bands genießen das natürlich, das ganze Festival, ihren Auftritt und, im Endeffekt, sie sind ja sowieso schon Repräsentanten von ihrem Land, wo sie herkommen, und dann halt auch von der ganzen Szene. Und diesen Konkurrenzgedanken gibt es da eigentlich gar nicht. Für die Bands ist der Auftritt halt
das Wichtigste und das Erleben des Festivals, das Feiern mit den Fans.
Also wir wollen jeder Band, wenn sie jetzt nicht unter den Top 5 sind, aber halt einen Mehrwert halt auch geben und den Bands halt auch was bieten, was für ihre Zukunft wichtig ist. Da haben wir zum Beispiel im Backstage-Bereich vom Wacken die Metal Battle Lounge eingerichtet, zu der wir ganz viele
Menschen aus dem Musikbusiness einladen,
also Plattenlabels, Booking-Agenten, Manager und was es da alles so gibt.
Ja, die kommen dann halt zum Wacken, diese Metal Battle Lounge Gäste, zum einen die Bands halt mal abzuchecken, was es so alles Neues gibt von überall hier auf der Welt, aber halt auch irgendwie die Bands kennenzulernen und die Bands können sich halt mit den Gästen der Metal Battle Lounge dann halt auch vernetzen, kennenlernen, und das sind dann halt so günstige Kontakte, die Bands für ihre Karriere dann nutzen können. Und
die Bands machen das halt auch, da hat sich halt schon sehr viel
ergeben über die ganzen Jahre.
Das ist natürlich auch super wichtig. Das ist ja vielleicht sogar am Ende vielleicht noch wichtiger, als sich da als Sieger durchzusetzen. Aber was braucht man denn in deinen Augen als Band, um sich beim Metal Battle durchzusetzen? Also um das Ding zu gewinnen oder sich da weit oben zu positionieren?
Das ist jetzt schwer zu sagen, irgendwie eine so eine Art Regel aufzustellen. Meine Erfahrung über die ganzen Jahre hat mich gelehrt, dass man da eigentlich keine Prognose stellen kann. Jede Band ist ja unterschiedlich. Und ja, klar, man muss nachher im Endeffekt, brauchst du das gewisse Etwas. Also die Bands sind ja alle auf einem hohen Niveau schon. Also sie können alle spielen,
schreiben gute Lieder.
Also die bringen ja alle schon das gutes Paket mit.
Und im Endeffekt, wer sich durchsetzt,
ist dann vielleicht in dem einen Jahr der originellste. Oder die eine Band hat halt irgendwie den Moment nutzen können,
eine super gute Tagesform,
halt ein mega gutes Konzert hingelegt, das dann die Jungen gepustet hat. Also von daher ist es halt schwer zu sagen, jetzt eine generelle Regel zu präsentieren. Also es ist halt durch die Unterschiedlichkeit schwer zu sagen.
Ja, da gibt es natürlich jetzt auch viele Gewinner, die dann auch relativ bekannt geworden sind. Also beispielsweise Drone, Battle Beast, Humpferd, Hammerkalt, die sind natürlich heute in der Szene alle bekannt. Was würdest du sagen, welche Band hat denn am meisten aus ihrem Sieg gemacht? Oder gibt es vielleicht auch Nicht-Gewinner, die trotzdem relativ weit hochgekommen sind, viel Erfolg hatten?
Die Liste ist ja mittlerweile wirklich lang. Also wie du schon sagst, Battle Beast, die wirklich, also wir jetzt eine steile Karriere hingelegt haben. Classics aus Spanien sind halt auch gerade sehr angesagt, auch ehemalige Gewinner.
Was gibt halt auch, fällt mir spontan zum Beispiel Öden aus Island ein, die nicht gewonnen hatten, aber haben halt eine steile Karriere hingelegt. Und die sind zum Beispiel eine von den Profiteuren halt auf den Mitteln von
der Metal Battle Lounge, weil ein Booker zu Gast war, der hat sich ihnen gleich geschnappt. Oder auch
Bühnenbesäher fällt mir ein, auch aus Island.
Die danach bei Nuclear Blast gesigned wurden und auch von einem Booker aus der Lounge geschnappt wurde.
Da gibt es halt viele Beispiele. Vor allem King fällt mir noch ein aus den Niederlanden. Also je länger wir darüber reden würden, würden wir noch mehr Events sein. Weil die Tractor, ehemalige deutsche Gewinner, ich glaube von 2019, jetzt auch gerade ihr neues Album bei Massacre Records rausgebracht. Je länger wir darüber reden würden, würde die Liste aufwärmen.
Ja, es ist natürlich toll und das spielt euch ja natürlich auch ein bisschen in die Karten, wenn dann halt auch Bands, die da mitgemacht haben, einfach Erfolg haben im Anschluss. Das ist ja super, das zahlt ja wieder auf die Veranstaltung ein quasi. Gibt es denn bestimmte Voraussetzungen oder auch Einschränkungen für Bands, um am Metal Battle teilzunehmen?
Wenige, aber eine Regel zum Beispiel ist, dass die Bands, sie müssen vertragsfrei sein, also noch keinen Plattenvertrag haben. Ja. Sie könnten halt auch in der Vergangenheit einen Plattenvertrag gehabt haben, also jetzt zum Beispiel, wenn jetzt Iron Maiden oder so ihren Vertrag verlieren und dann gerade jetzt irgendwie Kineten, könnten sie auch am Metal Battle teilnehmen.
Ja, da sind wir gespannt.
Aber das ist eigentlich so die einzige Regel, die wir haben, weil wir wollen ja halt Bands die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren und Konzerte zu spielen, die halt noch nicht über die Mittel verfügen, zum Beispiel, oder die Kontakte oder die schon Bekanntheit, Karriere schon. Das ist halt der Gedanke und deshalb damit stehen wir praktisch sicher, dass die Bands halt.
Ja, die unsere Unterstützung halt auch benötigen.
Das ist sicher sinnvoll. Achtet ihr denn auch auf Diversität, sei es jetzt hinsichtlich Geschlechtern oder auch Religion oder dass so viel Prozent aus dem nicht-europäischen Raum stammen oder irgendwas in dieser Richtung?
Das ergibt sich ja eigentlich aus der Sache selbst schon. Also so, ich meine, die Metal-Szene an sich ist ja schon unglaublich vielfältig, divers. Und also deshalb haben wir beim Metal Battle eigentlich gar nicht so das Problem, dass wir darauf achten müssen, weil es halt immer von selbst her kommt. Ich meine, die Bands kommen von überall her und
sind jetzt irgendwie religiöser Background, den die haben, der ist natürlich genauso unterschiedlich
wie
deren Herkunft.
Und Geschlechterdiversität, also wir haben, das ist eigentlich bei uns halt immer ganz gut durchmischt, weil wir haben in diesem Jahr zum Beispiel die Band aus Spanien hat eine Sängerin, meine ich. Die Band aus der Ukraine ebenfalls. Also von daher ist es wichtig halt immer. Inu zum Beispiel, ein ehemaliger Gewinner aus Spanien halt auch, waren auch mit einer Sängerin.
Battle Beast halt wieder auch als Beispiel.
Frame King, damals hatten auch eine Sängerin. Da haben sie immer noch.
Also von daher ist das bei uns halt einfach
eine Sache, die sich halt einfach so zum Glück einfach ergibt.
Alles klar. Am Schluss würde ich mich noch interessieren für Anekdoten im Zusammenhang mit dem Metal Battle. Also kannst du eine in deinen Augen besonders schöne oder lustige oder legendäre Geschichte erzählen, die dir vielleicht sofort in den Kopf kommt, wenn du ans Metal Battle denkst?
Oh, da gibt es bestimmt viele Geschichten, aber sehr zu spontan. Das ist halt immer beeindruckend. Es ist halt einfach, wenn man sich hinter den Bühnenaufgaben
von der Red und der Headbanger Stage stellt irgendwie. Und dann guckst du dir die Bands halt an, bevor sie halt auf die Bühne gehen, da sind sie noch halt nervös und so. Und wenn sie dann runterkommen, irgendwie, das ist der Wahnsinn.
Also, sie sind halt so überfahren, so glücklich, freuen sich halt so sehr. Und das ist halt auf jeden Fall immer eine Sache, die beeindruckend ist irgendwie. Und da kriegt man auf jeden Fall Gänsehaut. Oder auch, weil ich gerne mich irgendwie. Ich weiß gar nicht, welches Jahr das war.
2017 oder 2018, wo wir wir könnten immer die Gewinner am Freitag auf der Metal Battle Pressekonferenz.
Und da ist das
gesamte Pressezelt gefüllt mit
den Musikern natürlich des Metal Battles, aber auch
Presse aus der ganzen Welt.
Aber Teams, alles Mögliche. Und als wir dann die Gewinner damals verkündet hatten,
Jet Jaguar aus Mexiko. Die haben sich halt so
toll gefreut, die waren halt so geplättet irgendwie, dass irgendwie alle in diesem Pressezelt so emotional wurden irgendwie, dass sie, glaube ich, irgendwie gefühlt irgendwie drei Viertel dieses Pressezelts anfingen zu
heulen, irgendwie vor Freude, weil sie sich mit der Band gefreut haben.
Da kann ich mich tatsächlich auch noch dran erinnern. Ich habe die, glaube ich, dann danach auch interviewt fürs Heft. Schön. Ja, herrlich. Ganz zum Schluss vielleicht noch, welchen Stellenwert hat denn das Metal Battle grundsätzlich für das Wacken Open Air? Also wohin wollt ihr mit diesem Nachwuchswettbewerb? Welche Hoffnungen habt ihr vielleicht dafür? Wo soll es hingehen?
Also der Metal Battle wächst und wächst und wächst halt immer weiter. Es kommen immer mehr Länder
dazu. Im nächsten Jahr bekommen wir Kolumbien, Ecuador und Venezuela dazu. Unser großes Ziel ist natürlich irgendwie den
den Metal Battle in jedem Land auf der Welt zu haben. Und der Stellenwert ist natürlich der, wie ich schon sagte, wir wollen halt die Szene unterstützen auf der ganzen Welt.
Ja, und von daher ist auch der Stellenwert bei uns auf dem Wacken natürlich ziemlich groß, dass wir da halt immer weiterkommen, bei den Bands halt immer mehr
ermöglichen. Und zum Beispiel einer der großen Chefs bei uns, Thomas, der liebt den Metal Battle halt so, ne? Für den ist, ja, das ist der Metal Battle eine unglaublich große Bedeutung.
Ja, lobenswerte Initiative, schöner Wettbewerb, reinschauen lohnt sich da in jedem Fall. Und ein Interview mit den Gewinnern des Wacken Metal Battle lest ihr wie jedes Jahr natürlich in unserem großen Wacken-Nachbericht, den ihr ab dem 23. August am Kiosk eures Vertrauens findet. Und weil wir ja im August nicht nur auf diesem Festival unterwegs sind und diesen Bericht zusammentackern müssen, sondern auch noch ein paar andere Termine auf der Uhr haben, verabschieden wir uns hiermit in eine kleine Podcast-Sommerpause. Weiter geht es dann am 25. August mit den aktuellen neuen Alben sowie einem Interview zum anstehenden neuen Werk von Primal Fear. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Sommer und würden uns natürlich auch freuen, möglichst viele von euch beim Wacken Partisan oder Summer Breeze zu sehen. Sagt gerne Hallo, wenn ihr uns im Getümmel entdeckt oder besucht unseren Stand am Wacken Open Air.
Und nutzt die kurze Sommerpause, um ein paar alte Podcast-Episoden zu hören, die ihr verpasst habt, oder eure Lieblingsepisode einfach nochmal laufen zu lassen. Lasst außerdem gerne ein Like da, bewertet uns mit so vielen Sternen wie nur geht und abonniert den Podcast, um nicht zu verpassen, wie es weitergeht. Wir hören uns in ein paar Wochen und sehen uns auf dem Acker.
Rain or shine. Schwermetall ist das Gesetz. Wiedersehen.